Wir befinden uns in dieser Adventszeit ja in so einer Miniserie zum Thema Warten. Und darum geht es auch heute Morgen ums Warten, aber nicht nur ums Warten, sondern auch ums Erwarten. Ja, während sich Tim und mit ihm bestimmt viele andere kleine Kinder auf Weihnachten freuen und darauf warten, so warten wir als Kirche, als Leib Christi, ja vor allem auch auf das zweite Kommen von Jesus Christus. Davon haben wir gerade auch in den letzten beiden Predigten gehört. Und heute wollen wir noch ein bisschen an einem anderen Ort hinschauen, wo es auch ein bisschen darum gehen kann, ja, was machen wir denn in der Zeit auch, wo wir warten? Und wie kann dieses Warten auch aussehen? Ja, Menschen gehen unterschiedlich mit dem Warten um. Unsere Nachbarin, eine ältere Dame aus dem ersten Stock, die sehe ich immer wieder so an der Bushaltestelle, wenn ich irgendwie mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs bin. Die scheint da ziemlich oft zu sein. Sie sitzt da und wartet, aber es scheint ihr nicht besonders viel auszumachen. Es gibt aber auch Menschen, die können warten gar nicht ausstehen. Einfach so irgendwo zu sein und zu warten, das strapaziert sofort die Nerven. Unser Charakter ist aber nicht das Einzige, was an der Stelle maßgebend ist. Ich persönlich, ich habe auch nicht so ein großes Problem damit zu warten. Lieber bin ich noch ein bisschen am Warten, als dass ich zu spät komme. Doch wenn ich jetzt irgendwie im Stau stehe und es geht nicht vorwärts, dann wird das Warten plötzlich trotzdem ein Problem. Vielleicht komme ich ja dann irgendwo zu spät. Also manchmal ist es auch die Situation, die irgendwo ausschlaggebend ist, wie gut es uns gelingt, zu warten und einfach mal zu sein. Die jeweilige Situation, die hat immer wieder auch einen Einfluss darauf, wie wir mit dem Warten gerade so klarkommen. Im Predigtext von heute Morgen, da geht es insbesondere um zwei Menschen. Und die waren ebenfalls so mit Herausforderungen rund ums Warten konfrontiert. Einer dieser beiden Menschen ist ein Synagogenvorsteher. Sein Name ist Jairus. Und wir lesen jetzt gleich mal so den ersten Textabschnitt und ihr hört den ersten Teil der Geschichte. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Ja, im Normalfall würde so jemand wie dieser Synagogenvorsteher Jairus wohl kaum zu Jesus gehen und sich vor ihm auf die Füße werfen. Doch diese Familie, die lebt im Moment nicht den Normalfall. Die Tochter liegt im Sterben und Jairus setzt nun seine wahrscheinlich letzte Hoffnung in diesen Jesus, in diesen Heiler, von dem er gehört hat, und er geht auf ihn zu. Und dann, Jesus geht mit, ein Teilerfolg. Die Hoffnung zumindest lebt weiter. Erwartungen wurden bestimmt geweckt. Dann kommt die zweite Person, um die es heute Morgen auch geht, ins Spiel. Diesmal handelt es sich um eine Frau. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden.
Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Nun wechselt der Fokus also zu einer Frau. Sie leidet an schweren Blutungen und das schon seit 12 Jahren. Sie hat ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Doch es wurde nur noch schlimmer. Pleite, unrein, am Rande der Gesellschaft. Unterschiedlicher könnten diese beiden Personen nicht sein. Jairus und diese Frau. Und doch prallen ihre beiden Welten an diesem Tage aufeinander. Denn beide wurden von ihrer Not in die Arme von Jesus getrieben. Jairus wirft sich Jesus vor die Füße. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, was für eine Rolle er in der Gesellschaft einnahm. Die Frau, sie denkt sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Ja, wie geht es weiter mit den beiden? Werden ihre Erwartungen erfüllt? Wir lesen weiter. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Sie berührt also sein Gewand und in demselben Augenblick wird sie von ihrem Leiden geheilt. Nach 12 Jahren des Wartens nun also endlich der Durchbruch. Und Jesus, er merkte, wie eine Kraft von ihm ausgegangen war und sucht nun die Begegnung. Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Die Jünger, sie verstehen die Welt nicht mehr. Sie befinden sich auf dem Weg zu einem im Sterben liegenden Mädchen und Jesus macht plötzlich Halt und fragt, wer ihn berührt habe. Viele Menschen haben sich um sie gedrängt. Die Frage, sie scheint ein bisschen fehl am Platz. Und stellt euch nur mal den armen Jairus vor. Der steht nun da und muss warten und zuschauen, wie Jesus plötzlich einer anderen Sache nachgeht. Die Frau wurde doch schon geheilt. Sein Kind lag noch immer im Sterben. Bei den Jüngern und bei Jairus herrscht ein gewisses Unverständnis. Sind denn die Prioritäten nicht eigentlich klar? Doch Jesus lässt sich von der Frau unterbrechen. Ja, wir lesen jetzt noch den Rest dieser Geschichte und dann gehen wir noch auf den einen oder anderen Punkt etwas genauer ein. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talitha cum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Warten und erwarten sind oft ziemlich nahe beieinander. Was auch der Text von heute Morgen meiner Meinung nach irgendwo deutlich macht. Wenn ich an der Bushaltestelle sitze und auf den nächsten Bus warte, dann tue ich das in erster Linie, weil ich irgendwo hin will. Doch ich würde wohl nicht da sitzen, wenn ich nicht auch irgendwo die Erwartung hätte, dass tatsächlich ein Bus kommt und am besten auch noch mit einer gewissen Pünktlichkeit. Jesus macht sich mit Jairus auf den Weg. Das musste bei ihm bestimmt gewisse Erwartungen, gewisse Hoffnungen geweckt haben. Doch dann plötzlich bleibt dieser Jesus stehen und sucht die Begegnung mit jemand anderem. Hat er denn nicht verstanden, dass es hier um Leben und Tod geht? Dass die Zeit drängt? Gott kommt spätestens rechtzeitig. Der Titel der Predigt ist gleichzeitig auch ein Spruch, den man immer wieder mal hört. Solche Aussagen, sie können helfen, aber sie können auch verletzen. Was, wenn ich gerade in einer Situation stecke, in der ich das Gefühl habe, dass Gott etwas verpasst, dass er eben nicht rechtzeitig kommt oder gekommen ist? Solche kurzen und prägnanten Wahrheiten, die haben ihren Platz, doch es ist wichtig, dass wir uns auch Geschichten wie die heute Morgen anschauen, um solche Wahrheiten auch besser einordnen zu können. 12 Jahre lang hatte die Frau auf Heilung gehofft. Jeder Arztbesuch musste mit Erwartungen verbunden gewesen sein. Bestimmt hatte sie in diesen Jahren auch mit Gott gerungen. So viel hatte sie durch ihre Krankheit verloren. Ich weiß nicht, was sie zu diesem Satz gesagt hätte, nachdem ihr diese Krankheit beinahe alles genommen hatte. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Selbst wenn wir dies zutiefst glauben, heißt das nicht, dass hin und wieder unsere Erwartungen enttäuscht werden. Ich, für meinen Teil, ich erlebe das immer mal wieder, dass meine Erwartungen und der Plan Gottes irgendwie nicht so ganz übereinstimmen. Dass sie nicht so ganz deckungsgleich verlaufen. Dass Gott spätestens rechtzeitig kommt, hilft mir manchmal, vielleicht dann in solchen Situationen, eher damit, mit meinen Enttäuschungen umzugehen, als damit meine Erwartungen zu definieren. Es gibt dann ja auch noch einen anderen Spruch, den habt ihr bestimmt auch schon gehört. Wer nichts erwartet, der kann auch nicht enttäuscht werden. Dies aber lehrt meiner Meinung nach die Bibel nicht. Denn wo gäbe es da noch Platz für Hoffnung? Wir dürfen und sollen viel von Gott erwarten, doch über allem steht, sein Wille geschehe. Wenn wir vom Warten reden, dann müssen wir uns auch immer wieder der Frage stellen, wie gehen wir mit unseren Erwartungen um? Und ich glaube, dass dies gerade auch im Leben dieser beiden Menschen aus dem heutigen Predigttext gut zum Ausdruck kommt. Denn die Erzählung macht deutlich, dass es da so ein Auf und Ab gibt. Manchmal hat man das Gefühl, jetzt wurden Erwartungen geweckt. Und manchmal ist es fast so, als wussten die beiden gar nicht, was sie eigentlich erwarten sollten. Die Frau wurde geheilt. Ihre wahrscheinlich kühnsten Erwartungen sind in Erfüllung gegangen. Und nun bittet sie Jesus, sich zu zeigen, sich zu outen. Was sollte sie erwarten? Ja, sie wurde geheilt, doch eigentlich hätte sie Jesus, diesen Rabbi, nicht einmal berühren dürfen. Denn zur damaligen Zeit galt sie als unrein, aufgrund von ihrer Krankheit. Was wird er nur sagen? Sie hatte Angst, lesen wir. Ja, und Jairus, was sollte er von Jesus erwarten, als Jesus plötzlich stehen bleibt und sich scheinbar um eine andere Angelegenheit kümmert? Dazu eine, die, wie es scheint, nicht von der Dringlichkeit ist, wie der Zustand seiner Tochter. Wenn wir besser aufs Warten klarkommen wollen, dann müssen wir lernen, mit unseren Erwartungen umzugehen. Und auch damit, wenn gewisse sich nicht zu erfüllen scheinen. Wenn ich an einer Schweizer Bushaltestelle sitze, dann erwarte ich eine gewisse Pünktlichkeit, nicht? Und auch hier, im ganz Alltäglichen, stellt sich die Frage, wie gehe ich damit um, wenn sich diese Erwartung nicht erfüllt? Ärgere ich mich? Werde ich hässig? Resigniere ich? Ah, hätte ich doch das Auto genommen? Wofür zahle ich eigentlich Steuern? Vieles kann einem irgendwie so durch den Kopf schießen. Es kann sehr gute Gründe dafür geben, warum der Bus noch nicht gekommen ist. Doch in solchen Situationen interessiert uns das dann manchmal nicht. Ja, was erwartest du von Gott? Damit ich besser mit meinen Erwartungen im Blick auf Gottes Handeln umgehen lerne, muss ich mir überhaupt einmal darüber klar werden, was ich denn eigentlich von Gott erwarte. Und ich glaube, wir alle, wir haben Dinge, die wir von Gott erwarten, ob wir das jetzt nun bewusst oder unbewusst tun, ob wir sie uns eingestehen oder nicht. Wir alle haben irgendwo auch Erwartungen in Richtung Gott. Die Tochter des Jairus, sie wurde am Ende der Erzählung vom Tode auferweckt. Ich glaube nicht, dass Jairus das erwartet hatte. Während also seine eigentliche Erwartung, dass Jesus noch eingreifen würde und seine Tochter vor dem Tode bewahren würde, diese Erwartung, die wurde nicht erfüllt. Und wenn man so will, hat Jesus aber auf der anderen Seite seine Erwartung sogar übertroffen. Denn Jesus machte das Unmögliche möglich. Das Resultat, es scheint dasselbe, die Tochter lebt. Doch Jesus hat an der Stelle nicht nur gezeigt, dass er die Macht hat, Krankheiten zu heilen, sondern dass ihm auch die Macht über Leben und Tod gegeben ist. Jesus hat also die Macht, über Leben und Tod Tote auferstehen zu lassen, und doch hat er das nur ganz, ganz wenige Male gemacht. Warum, fragen sich viele, das ist doch unfair. Bestimmt hatten auch andere Menschen mit Verlusten zu schaffen. Warum hat Jesus nicht auch andere Menschen noch mehr vom Tod auferweckt? Diese Erzählung, sie bringt für mich vor allem auch eines zum Ausdruck. Im Reich Gottes geht es stets und immer auch um Beziehung. Jesus hat die Jünger gelehrt, doch er hat sie auch ganz nahe an sich herangelassen, mit ihnen Beziehung gelebt, ihnen die Chance gegeben, ihn besser kennenzulernen und damit auch Gott den Vater. Ich kann eine Biografie über einen Menschen lesen und viel über ihn lernen. Doch es gibt viele Beispiele von Menschen, die dann irgendwann ihre Helden, die sie nur aus Büchern und Filmen kannten, selber einmal getroffen haben und schrecklich enttäuscht wurden. Beziehung ist nochmal etwas anderes, wie einfach über jemanden Wissen anzuhäufen. Hiob hatte nach einer langen Leidenszeit zu sich selber gesagt und zu Gott: Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ja, die Jünger, sie verstanden die Welt nicht mehr. Sie sind unterwegs zu einem im Sterben liegenden Mädchen. Die Uhr tickt, die Zeit drängt. Viele Menschen begleiten sie und da stellt Jesus diese seltsame Frage: Wer hat mein Gewand berührt? Was für eine Frage und zu was für einem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob Jesus da schon genau wusste, was alles noch passieren wird oder ob er vorerst einfach mal seinem Vater vertraut hat. Auf jeden Fall hat er diese Unterbrechung zugelassen und Gott seinem Vater damit Raum eingeräumt. Ich komme zum Schluss. Viele Christen erwarten, dass Gott dies und jenes in ihrem Leben tut und sie bleiben dann irgendwo enttäuscht zurück, wenn er es nicht tut. Jesus hatte einmal gesagt, dass wir noch größere Dinge tun werden, wie er selber sie getan hat. Doch ich glaube nicht, dass das passieren wird, wenn wir es Gott nicht eingestehen, dass er uns in unserem Alltag unterbrechen darf. Wenn du mehr mit Gott erleben willst, dann wirst du nicht darum herumkommen, Gott einzugestehen, dich zu unterbrechen. Dich unterbrechen zu dürfen bei dem, was du dir gerade so vorgenommen hast für den Tag, für deine Tagesplanung, dass du da irgendwo Gott das Recht gibst, auch mal dazwischen zu funken. Jesus hätte alle Gründe gehabt, sich nicht von Gott unterbrechen zu lassen. Er war unterwegs, um einem sterbenden Kind die Heilung zu schenken. Und doch hat er es getan, weil er wusste, dass und zutiefst vertraute, dass Gott am Schluss, sein Vater, alles zum Rechten führen wird. Er hat sich unterbrechen lassen, obwohl er auf einer, so scheint es, so wichtigen Mission gewesen ist. Ja, und Hand aufs Herz, wir lassen uns doch manchmal nicht einmal unterbrechen, auch wenn wir eigentlich gar nichts so Wichtiges zu tun haben. Wenn wir an das denken, was uns Steffi zu Beginn vorgelesen hat, dann denke ich, können wir das auch ein bisschen auf den Sonntagmorgen ummünzen. Auch hier können wir uns fragen, lasse ich mich in meinem Sonntagmorgentrott unterbrechen und vielleicht will mich Gott plötzlich irgendwo gebrauchen. Ja, wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, dann finden sie plötzlich Zeit füreinander, auch wenn sie vorher die ganze Zeit gesagt haben, sie haben überhaupt gar keine Zeit. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen. Sie lassen es zu, dass ihre Pläne durchkreuzt werden und sie wollen unbedingt das Gegenüber besser kennenlernen. Ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen ein Bild, wenn es darum geht, wie wir es lernen können, besser auf Gott zu warten und mit unseren Erwartungen im Blick auf Gott umzugehen. Ich glaube, wenn wir unsere Erwartungen im Blick auf Gott besser einordnen lernen wollen, dann kommen wir nicht drum um, mit ihm Beziehung zu leben, ihn immer wieder besser kennenzulernen und es ihm einzugestehen, dass er uns unterbrechen darf. Und ich hoffe und wünsche es uns, dass es nicht zuerst eine Notsituation braucht, bevor wir uns einmal von Gott unterbrechen lassen. Ich bete noch. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns einfach so viel gezeigt hast, einfach in dem, wie du gelebt hast, dass wir viel dürfen lernen. Und ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, Herr. An Weihnachten denken wir da zurück, wie du die Herrlichkeit verlasst und auf die Erde gekommen bist. Und ich danke dir, dass du uns in dem Sinne einfach auch gezeigt hast, wie wichtig dass es dir ist, mit uns Beziehung zu leben und dass wir mit dir dürfen im Gespräch sein, dich besser kennenlernen und daraus einfach auch ganz viel dürfen über Gott lernen und über das, wie dein Reich, nach welchen Regnern dein Reich auch läuft und funktioniert. Und manchmal gibt es Sachen, die erscheinen uns nicht so fair oder die verstehen wir nicht oder da sind wir überfordert. Aber in all dem innen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir einfach näher bei dir sind, mit dir im Gespräch sind Und dann nach diesem Nach können wir plötzlich auch all diese Sachen einordnen. Ich danke dir, Herr, dass du uns da einfach auch dabei helfen kannst. Im Alltag, Herr, dass wir nicht zu fest verstieft sein auf all das, was wir uns vorgenommen haben, was in unseren Augen wichtig ist, sondern dass wir da immer wieder einfach dürfen lernen, die Welt mit deinen Augen zu sehen, Herr. Und so auch dich mehr und mehr dürfen erleben in unserem Alltag. Amen.